Ich bin Sandrin.
Alfredo.
Freut mich.
Willkommen.
Danke vielmals. Du bist ja als Gefängnisseelsorger tätig. So managst auch so ein bisschen das Ganze. Und zeigst uns heute ja da das Gefängnis zur Winterthur.
Genau, das ist ein Untersuchungsgefängnis, wo wir da sind. Und jetzt können wir gerade mal reingehen und schauen, wie es da aussieht und was er erwartet.
Gibt es irgendetwas, was ich beachten muss, bei mir gehen?
Ja, man muss da im Eingangsbereich einfach so Nattel und wenn man irgendwelche Gegenstände bei sich hat, man darf eigentlich auch als Gefängnisseelsorger nichts reinbringen. Und dann gehen wir in den Bereich des Gefängnisses.
Sehr gut.
Läuten wir mal. Die sind meistens daheim.
Sehr gut. Es ist immer gut, wenn jemand rum ist.
Guten Morgen.
Da ist Dietz, Bereichsleiter der Gefängnisseelsorge.
Jawohl, ich lasse ihn, Dietz.
Danke. So, bitteschön.
Dankeschön.
Da laufen wir durch die Schliessen und dann hat es da so Kästchen, wo man dann eben das Nattel kann und irgendwelche Gegenstände da innen deponieren.
Ja.
Einen Schlüssel mit. Und dann seht uns da der Mitarbeiter. Hoi.
Hallo.
So, ich komme wieder mal auf Besuch.
Ja.
Und würden gerade loslassen.
Super. Hoi.
Danke.
Merci.
Da sieht man jetzt gerade die Besucherräume, wo die Angehörigen und Freunde, die eine Bewilligung haben, zum Besuchen können. In dem Raum sind, dort hat es eine Trennscheibe, weil das sind ja Menschen, die in Untersuchungshaft sind. Und da können sie Besuch haben.
Ja. Und da kommt man einfach nur in Begleitung durch.
Genau, also der Gefängnisseelsorger wird auch von den Mitarbeitern begleitet,
ja,
bis er im Innenbereich ist. Und dann ist es in der Regel so, dass die inhaftierten Personen mit einem Hausbrief, sogenannt, das ist einfach ein Formular, wo sie können, die Seelsorge ankreuzeln können, wenn sie ein Gespräch wollen.
Mhm.
So wie sie auch können zum Sozialdienst oder wenn sie einen Arzt wollen. Dann können sie das anmelden und ich komme und frage meistens bei den Mitarbeitern, gibt es schon Hausbriefe von Leuten, die es nach einem Gespräch verlangt haben. Oder ich frage natürlich ganz aktiv auch,
ja,
du kannst mir schon sagen, bei wem es gut wäre, wenn ich vorbeigehe. Sie sind ja viel mehr Stunden um die Menschen herum und wissen, wie es ihnen geht. Und dann komme ich oft einen Tipp über, in der Zelle so und so, wäre es noch gut, wenn du vorbeigehst. Und das ist dann auch Priorität, dass ich zu denen gehe, wo ich auch Hinweise bekomme,
dass das Gespräch gut wäre.
Genau.
Ja.
Das ist die Zelle.
Dankeschön.
Das ist eigentlich so eine typische Zelle in dem Untersuchungsgefängnis. Man sieht, es ist doch relativ ein enger Raum.
Mhm.
Auch natürlich das Gitterfenster. Und meistens ist es so, dass wenn ich in eine Zelle komme, dass ich da beim Tisch zusitze und dass der Insass auf dem Bett
Platz
nimmt. Also die inhaftierte Person sitzt da und ich auf dem Tischli und so kommen wir dann ins Gespräch.
Dann hocken wir doch gerade so an, wie du dich das gewöhnt bist.
Oder? Genau, ja, normalerweise.
Nehmen wir da die Position ein.
Sage ich der inhaftierte Person, soll doch da auf dem Bett Platz nehmen und ich da.
Was sind denn das für Anliegen, die hauptsächlich auftauchen?
Ja, die Menschen hier haben natürlich mit sehr vielen Sorgen zu kämpfen. Oder? Gerade in einem Kontext von einer Untersuchungshaft ist natürlich eine grosse Ungewissheit da. Wie geht es in meinem Verfahren weiter? Was kommen für Sanktionen auf mich zu? Wie lange muss ich dann im Gefängnis bleiben? Das ist ja während der Untersuchung je nach Fall also völlig offen und auch ein grosser Druck für die Menschen, dass sie nicht wissen, wie es dann weitergeht. Und natürlich auch so Trennung zu den Angehörigen. Das ist ein Wahnsinns-Einschnitt, wenn du so aus dem Leben gerissen wirst Und dann da im engsten Raum muss leben und der Kontakt gegen aussen eigentlich völlig eingeschränkt wird.
Also eben, es ist ja ein Untersuchungsgefängnis, also das ist ja, sind ja noch keine verurteilten Leute. Wie sieht es aus? Merkst du denen ein bisschen an, wer ist jetzt schuldig und wer nicht in den Gesprächen und das ein bisschen etwas durch?
Das ist eigentlich nicht prioritär, gerade im Gespräch. Also man knüpft meistens bei den Sorgen an, die sie gerade am meisten beschäftigen. Ich kümmere mich ehrlich gesagt nicht darum, ist jetzt der schuldig oder nicht. Ich bin nicht Strafverfolgungsbehörde. Mir geht es um den Mensch, um seinen Zustand, um seine Sorgen, dass ich die aufnehme, dass er es Gegenüber hat, wo ich sie kann vertrauensvoll ausdrücken kann. Das für mich ist Staatsdelikt nicht so im Vordergrund.
Also geht es in den Gesprächen gar nicht um das, primär?
Primär nicht, nein. Also ich frage eigentlich nie nach dem Delikt nach. Normalerweise kommt es natürlich gerade in der Untersuchungshaft sehr schnell von innen aus, dass sie erzählen, was passiert ist, warum es zu dem gekommen ist. Vielleicht auch eine gewisse Abwehrhaltung am Anfang von der Untersuchung, dass man die Schuld von sich weisen will. Aber es schwingen ganz viele Gefühle natürlich mit. Oder? Es sind Ängste da. Wie geht es nachher weiter? Was kommt auf mich zu? Da schwingt ganz viel mit. Oder?
Wie kannst du die Leute auch ein bisschen abholen oder irgendwie vielleicht auch ein bisschen Hoffnung und Zuversicht schenken?
Also ich komme natürlich als Christ und komme mit meiner eigenen Spiritualität. Aber ich zwinge mich den Menschen nicht auf. Also für mich stehen im Zentrum ganz stark ihre Sorgen und ich versuche an ihre Geschichte anzuknüpfen. Ich frage nach, ich bin empathisch. Ich sage immer, für den Gefängnisseelsorger ist das Gehör das wichtigste Organ. Also empathisch können zuzuhören, einzugehen auf das, was sie erzählen und was sie ausdrücken. Ich habe nicht wie schon ein Programm oder ein Ablauf, den ich mit ihnen durchgehen will. Ganz im Gegenteil. Es ist eigentlich, ich versuche diesen Menschen möglichst vorurteilsfrei und offen zu begegnen.
Wie sieht es mit deiner Gefühlslage aus? Also wenn du dann doch erfährst, was passiert ist, wie fühlst du dich dann während so einem Gespräch?
Ich versuche möglichst ihnen offen zu begegnen, also möglichst vorurteilsfrei. Wir haben natürlich von der Seelsorge eine ganz besondere Rolle da rein. Also wir haben Seelsorgegeheimnis und das ist der inhaftierten Person sehr bewusst, dass wir kommen und dass das ein vertrauliches Gespräch ist. Und das öffnet natürlich ganz besondere Räume. Also ich begegne den Menschen da sehr offen, sie machen ihr Herz auf. Und ich versuche dann achtsam mit dem umzugehen und mit ihnen an ihrer Geschichte zu arbeiten und mit ihnen auch einen Weg zu gehen. Und oft ist es nicht einmal so sehr, was ich ihnen sage, sondern meine Bereitschaft, sie regelmäßig zu besuchen, für sie da zu sein, ein Stück weit mitzuleiden und mit ihnen mitzugehen und die Ohnmacht in denen, wo sie sich befinden, auch auszuhalten und ihnen so ein bisschen das Verständnis geben, hey, die Situation, wo du jetzt bist, das ist eine momentane Aufnahme. Es besteht ja Gefahr, wenn du auf so engem Raum bist, dass du wie so ein Lebensgefühl hast, das war es jetzt, oder? Jetzt, da bin ich jetzt gelandet, oder? Und ihnen wie so aufzeigen, das Leben geht auch so weiter und mit ihnen versuchen, Perspektiven auch für die Zukunft, auch innerhalb von diesen schwierigen Umständen da, das möglichst konstruktiv und hoffnungsvoll zu gestalten.
Also kann man so auch sagen, dass du so die einzige Person bist, die diese Rolle überhaupt einnehmen kann, mit dem Zuhören, mit dieser Empathie, jetzt eben auch im Vergleich zu einem Gefängnisaufseher?
Ja klar, also die Angestellten, die sind natürlich, haben die Freiheit, wo das geschützt ist durch das Berufsgeheimnis, in dem Sinn nicht. Also der Einsatz, wo einem Betreuer etwas anvertraut, der kann das nicht einfach für sich behalten, wenn es etwas Strafrelevanz zum Beispiel ist. Und beim Seelsorger, Seelsorgerin, ist das natürlich geschützt, auch vom Gesetz.
Wie geht es weiter? Das ist ja so ein bisschen die Frage, die da sehr gross ist. Wird man verurteilt oder doch nicht? Vielleicht kann man irgendwie seine Unschuld auch so ein bisschen beweisen. Aber zuerst ist man ja mal da in dem Untersuchungsgefängnis. Über welche Zeitspanne ist man da?
Das kommt natürlich sehr auf die Untersuchung drauf an, wie komplex ein Fall ist, ob es mehrere Täterinnen gibt. Da kann sich eine Untersuchung auch in die Länge ziehen, aber so durchschnittlich ist der Aufenthalt meines Wissens zwischen 3 und 6 Monaten. Und die meisten sind nicht länger in der Untersuchung. Es gibt ein paar Ausnahmen von sehr komplexen Untersuchungen, die sich dann auch über mehr als 1 Jahr hinwegziehen, aber das ist doch eher selten.
Jetzt ist man ja nicht Tag und Nacht in dieser Zelle rein. Wie sieht es aus mit rausgehen ins Freie oder an die frische Luft, sage ich jetzt mal?
Ja, also der Strafvollzug hat sich ja sehr modernisiert. Und heute kennt man den sogenannten Gruppenvollzug. Das heisst, dass die inhaftierte Person nicht wie früher 23 Stunden auf dem engsten Raum in dieser Zelle ist und einfach 1 Stunde spazieren hat, sondern heute hat man Möglichkeiten, dass man auch innerhalb vom Gefängnis mehr Bewegungsfreiraum hat, dass man mehr soziale Kontakte auch hat. Ich denke, das ist auch sehr wichtig für die psychische Gesundheit der inhaftierten Personen. Oder wenn man nur in diesem engen Raum sitzt und sich nicht austauschen kann, dann beeinträchtigt das den Mensch und ist auch für seine weitere Entwicklung und auch, dass er an sich selber arbeiten kann, nicht sehr förderlich. Und in dem Sinn sind da heutzutage mehrere Möglichkeiten da, dass sie sich innerhalb des Gefängnisses Arbeit natürlich, aber auch soziale Kontaktaktivitäten im Gefängnis sich kann beschäftigen.
Und da hat es auch Bereiche, um frische Luft zu schnappen in dem Fall?
Ja, also die inhaftierte Person hat einen Spazierhof, wo sie natürlich auch die frische Luft können und wo sie auch mit anderen inhaftierten Personen können Gespräche führen können. Auch wir als Seelsorgende haben die Möglichkeit, mit ihnen auf den Spazierhof zu gehen. Ich bin auch schon im Spazierhof im Kreis rumgelaufen mit ihnen. Dort finden natürlich nicht die vertraulichsten Gespräche statt, sondern dort begegnet man sich einmal, das ist der Seelsorger, und dann macht man vielleicht ab für das Gespräch oder einer kommt auf einen zu und sagt, können wir nicht einmal reden, und dann suche ich den auf und gehe zu ihm oder zu ihrer Zelle und führe das Gespräch.
Ich würde dich gerne mal begleiten auf den Spazierhof, wenn das gut ist für dich.
Ja, doch, das können wir machen. Läuten wir da, dann lehnt sie es wieder raus. Jetzt kommen wir da rauf.
Also es sieht jetzt eher nach einem kleineren von beiden Spazierhöfen aus.
Genau, das ist ein kleinerer Spazierhof da.
Und auch mit Kamera und...
Das wird natürlich überwacht und ist relativ schwierig, da auszubrechen.
Mhm. Jetzt eben kleine Zellen, kleiner Spazierhof. Hast du da mal auch Leute, die irgendwann von Panik überkommen?
Ja, es gibt sicher Situationen, wo Menschen sehr belastet können sein aufgrund von der Gegebenheit, dass sie da sind auf engstem Raum. Aber es ist ja auch so, dass immer Betreuende um hat. Also sie können ja immer läuten und kommen auch Unterstützung über. Und wenn es jemandem dann wirklich psychisch sehr schlecht geht, dann trifft man auch gewisse Massnahmen. Wenn ich komme als Seelsorgender, dann gehe ich ja auch ganz bewusst die Menschen zuerst besuchen, wo ich weiss, denen geht es schlecht. Da komme ich auch, wie ich vorher gesagt habe, Hinweise über, dass die Hilfe brauchen. Und da sind wir als Seelsorgende gefordert, natürlich diesen Menschen eine Unterstützung zu sein, aber auch das Personal, das da ist und die sonstigen Dienste, die sich den Anliegen der inhaftierten Personen annimmt.
Wie gross ist denn in diesen Gesprächen mal das Thema Freiheit und Freisein da wieder rausgekommen?
Das ist ein Dauerthema. Also, gerade in der Untersuchungshaft ist es so belastend, mit dieser Ungewissheit zu leben. Das ist auch so die Anfangsphase der Haft, wo man sich so richtig bewusst wird, was das für eine Einschränkung ist, wenn der plötzlich die Freiheit genommen wird, dich zu bewegen, wie du willst, deinen Tag zu strukturieren. Da bist du in einer Zwangsgemeinschaft. Da musst du mit Menschen zusammenleben, die du dir nicht ausgesucht hast, auf engstem Raum. Und da wird das natürlich immer wieder in den Gesprächen thematisiert.
Jetzt aber eben das Thema Freiheit, hast du gesagt, das ist ein grosses Thema. Was denn, wenn es um die Freiheit geht?
Also gerade in der Untersuchungshaft ist die Freiheit, nicht können zu kommunizieren mit denen, die du willst reden. Das ist sehr schwierig. Also man darf nur Briefe schreiben, die werden zensuriert, die werden kontrolliert wegen dem Inhalt, damit man nichts kommuniziert, was irgendwie mit der Fallbearbeitung etwas zu tun hat. Und das, denke ich, ist sehr schwierig für die Menschen, da zu aushalten, nicht können mit den Angehörigen oder vielleicht sind auch noch Kinder rum, nicht können zu kommunizieren mit ihnen. Das ist eine sehr grosse Einschränkung. Später können sie natürlich auf Besuch kommen, wenn es bewilligt wird, wenn es keine sogenannte Kollusionsgefahr gibt. Und so können sie einen gewissen Kontakt pflegen, aber ist doch sehr eingeschränkt.
Also es geht gar nicht einmal im ersten Schritt um die räumliche Freiheit, sondern um die Freiheit, um dann telefonieren oder respektive eben nicht telefonieren, sondern sich dann bei der Familie und den Liebsten melden, wenn man das Bedürfnis hat.
Genau, genau. Also das ist wahrscheinlich der grösste Abbruch, ist der Abbruch zu den Angehörigen, zu den Menschen, die einem wichtig sind. Und das ist doch eine sehr grosse Lebensumstellung, wo automatisch auch seelische Schwierigkeiten und Probleme dann vorbringen.
Wie kannst du denn die Leute in dieser Zeit unterstützen?
Also ich versuche, dort anzuknüpfen, wo sie, was sie ausdrücken, was sie belastet, was sie für Ängste haben, was sie für Sorgen haben. Ich knüpfe an diesen Sachen an. Und ich versuche ihnen auch ganz stark zu vermitteln, das ist momentan Aufnahme. Das Leben geht nachher weiter. Irgendwann ist die Untersuchung abgeschlossen. Irgendwann wissen sie, wie lange sie da bleiben müssen. Sie müssen nicht aufgeben. Sie dürfen darauf vertrauen, dass das System funktioniert und dass sie irgendwann auch da wieder rauskommen und wieder dürfen weiterleben in Freiheit.
Die Leute bleiben ja dann da und du kannst in dem Sinn, wenn du deinen Job, deine Arbeit erledigt hast, wieder rausgehen, in die Freiheit, wieder heimgehen. Wie ist das für dich?
Ja, das ist natürlich ein Gegensatz. Aber die inhaftierten Personen erleben das eigentlich als etwas sehr Positives, dass jemand von außen reinkommt, der auch nicht ganz Teil von dem System da ist. Der Seelsorger kommt nicht uniformiert. Man wird ganz stark als Person, die von der Außenwelt reinkommt und wo ich mich anvertrauen kann, wo ich ein Wort von der Hoffnung auch bekomme, wo Spiritualität auch mitbringt. Und das erlebe ich in der Begegnung eigentlich nicht als etwas Belastendes, weil ich jetzt in der Freiheit bin und der Mensch, der gegenüber mir sitzt, inhaftiert wird. Ich finde das eigentlich auch ein Geschenk und ein Privileg, das Vertrauen von diesen Menschen überzukommen und das aufzunehmen.
Kannst du eigentlich sagen, jetzt wo du weißt durch deine Aufgabe da, wie es ist, eben auf so engem Raum und mit diesen Einschränkungen, dass du dafür deine Freiheit und dein Leben viel mehr kannst geniessen oder viel bewusster geniessen?
Ja, das ist natürlich schon so. Oder? Durch das, dass ich regelmäßig ins Gefängnis komme, Menschen da begleite, merke ich schon auch, was das für ein unglaubliches Gut ist, Freiheit zu haben. Wir nehmen das so als selbstverständlich an. Und wenn du natürlich das Umfeld da siehst, dann wirst du dir bewusst, wie schwierig es ist, wenn du plötzlich in Unfreiheit bist. Obwohl es natürlich auch
auch draussen Menschen gibt, die in Unfreiheit leben, auch wenn sie nicht in einem Gefängnis sind. Und ich denke, so ein bisschen, ja, die innere Freiheit zu finden, durch den Glauben, ist etwas, das auch in schwierigen Lebensumständen wie im Gefängnis kann befreiend sein, aber auch für einen Menschen, der draussen gefangen ist von den Lebensumständen, kann zu einer inneren Freiheit finden. Und ich denke, das ist mein Auftrag, den ich kann, indem dass ich da Menschen besuche.
Also danke schon mal für den Einblick in die Gespräche und in deine Arbeit. Also ich bin schon froh, wenn ich dann da wieder in der Freiheit draussen bin und wieder ein bisschen mehr Platz habe.
Klar.